Sehen Sie uns nach, dass wir heute nicht über die Russland-Ukraine-Krise sprechen. Wer da nochmal Hintergründe hören möchte, gestern in der Sendung hat meine Kollegin Marie Löwenstein viel zusammengetragen. Das aktuelle Geschehen dazu finden Sie mit teilweise minütlichen Updates auf unserer Internetseite Faznet oder unseren Apps und natürlich in der guten alten Zeitung. Heute geht es um Hochleistungssport im Kinder- und Jugendalter. Sie erinnern sich an die zu Herzen gehenden und wirklich unschönen Szenen bei Olympia. Die 15-jährige russische Eiskunstläuferin Kamila Valjeva, die dem Druck nicht standhalten konnte. Darüber reden wir heute mit unserem Sportchef, mit einer jungen ehemaligen Eiskunstläuferin. Wir sprechen mit dem Sportwissenschaftler Ingo Fröböse und dem Leichtathleten Falk Wendrich, der sehr offen Einblicke über Druck und Depressionen gibt. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 22. Februar. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Anlass für unsere Sendung heute ist das unwürdige Schauspiel um die russische Eiskunstläuferin Kamila Valjeva bei den Olympischen Spielen in Peking. Die 15-Jährige hatte ja Gold gewonnen mit dem Team, wurde danach positiv auf Doping getestet, durfte dann doch beim Einzelwettkampf starten und ist gescheitert, so kann man sagen, wurde nur Vierte, was nicht nur die ARD-Kommentatorin Katharina Witt, ja selber Olympiasiegerin, zu Tränen gerührt hat.
Also sie ist in dem ganzen Spiel komplett die Verliererin. Mit 15 Jahren ein Mädchen, ein 15-jähriges Mädchen, ob wir die jemals wiedersehen, dieses Talent. Ich könnte verrückt werden, ich könnte wirklich, also es ist so verantwortungslos, was hier gemacht wurde.
Der Fall schlägt immer noch hohe Wellen und führt uns heute zu der Frage, wie wollen wir mit unseren jungen Sportlern, mit Kindern umgehen? Was hält so ein Kind oder ein Jugendlicher trotz fantastischer Leistungsfähigkeiten überhaupt aus und was muss es aushalten? Wir starten mal in die Sendung mit unserem FAZ-Sportchef. Ich freue mich. Hallo, Anno Hecker.
Hallo.
Anno, mit ein paar Tagen Distanz jetzt zu diesem wohl doch erinnerungswürdigsten Geschehen bei Olympia. Welche Gedanken hast du zum Fall Valjeva?
Vor allen Dingen habe ich die Gedanken, dass mir das alles nicht neu vorkommt, dass das eigentlich eine Geschichte des Spitzensports ist seit Jahrzehnten und natürlich auch eine erschütternde. Denn wir haben ja hier die Vorführung einer Minderjährigen gesehen, mal unabhängig von der Frage, wie biologisch oder geistig reif sie gewesen ist, sicherlich reifer als eine 15-Jährige, so wie wir uns das vorstellen, die dazu noch bei Olympischen Spielen aufgetreten ist, obwohl ihr Test vom Dezember eben positiv war auf ein Dopingmittel. Das heißt, wir haben hier sozusagen zwei Dinge. Wir haben erstmal die Vorstellung einer Minderjährigen in einem Hochleistungszirkus und dann noch mutmaßlich einer gedopten Minderjährigen,
ja, die B-Probe für sich selber wahrscheinlich gar nichts für kann. Ne?
Es spricht vieles, also sie ist minderjährig, es spricht vieles dafür, dass sie als Minderjährige nicht in die Apotheke geht und sich Trimetazidin, das ist ein Herzmittel, kauft, dass sie da auch nicht so genau weiß, wie die Zusammenhänge sind, dass sich irgendjemand überlegt haben muss, warum man das einem Kind gibt oder warum es das Kind verabreicht. Und um es vorwegzunehmen, die Geschichte, die dann kursiert von den Verteidigern und Anwälten, das war jedenfalls bei der ersten Untersuchung, ist das angegeben worden, sie haben möglicherweise am Glas des Opas genippt, ja, der dann herzkrank ist. Also die halte ich für eine Erweiterung all der Ausreden, die ich in den letzten 30, 35 Jahren gehört habe. Grotesk. Mhm. Also daran glaube ich nicht. Mhm. Allerdings kann es ja auch nicht beweisen.
Mhm. Aber das ist die Doping-Geschichte, ne? Also wir haben,
die damit zusammenhängt.
Wir haben keinen Beweis. Es ist vielleicht nochmal so eine Spitze des Ganzen. Aber lassen wir doch jetzt mal das Doping einfach weg.
Ja, ich finde, es gehört dazu. Ja, es ist eng damit verbunden, weil es etwas darüber aussagt, wie man mit Kindern umgeht. Ja, also Kinder sind aus meiner Sicht oder Athleten überhaupt, aber bei Kindern fällt es eben sehr stark auf im Spitzensport, dass sie möglicherweise eben auch ein Produkt sind. Ja, also vielleicht auch ihres Trainers oder ihrer Eltern, wer auch immer dahinter steht.
Ja.
Wenn man dann das Gefühl bekommt, da wird also nicht nur das Kind von morgens bis abends auf Leistung trainiert, sondern man gibt ihm dem Kind auch noch etwas, dann verfestigt ja nochmal der Eindruck, worum es dabei eigentlich geht. Am wenigsten um das Kind selbst. Ja.
Viele konnten ja auch gar nicht glauben, wenn wir jetzt doch nochmal von dem Doping weggehen, wie die Trainerin mit der Valjeva nach dieser verpatzten Kür, wenn man bei einem vierten Platz überhaupt von verpatzt reden kann, umgegangen ist. Auch der IOC-Präsident Thomas Bach hat das heftig kritisiert.
I must say, I was very, very disturbed yesterday when I watched the competition on TV. In her performance, how high the pressure on her must have been. This pressure is beyond my imagination.
Bach sagt, die Reaktion ihres Umfelds haben ihm einen kalten Schauer über den Rücken laufen lassen. Aber muss man sich nicht eigentlich über sowas gar nicht so sehr wundern, wenn auch Olympia so junge Sportler überhaupt starten lässt, dass sowas passiert?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann jeden Zuschauer verstehen, der sofort empört ist und sich fragt, wie kann das denn sein? Aber jeden, der sich mit dem Spitzensport seit Jahren, seit Jahrzehnten beschäftigt, und das tut Thomas Bach, er war übrigens auch Vorsitzender damals der Disziplinarkommission im IOC, also der hat in die Abgründe geschaut, der weiß, was läuft. Auch eine Katharina Witt, die als strahlende Olympiasiegerin von 1988 auch schon etwas länger im System drin ist. Jeder, der sich mit Spitzensport etwas intensiver beschäftigt, also nicht zuletzt auch Sportjournalisten, kann nicht überrascht gewesen sein, dass es sowas gibt, vor allen Dingen in diesen sogenannten kompensatorischen Sportarten. Das mag im Mannschaftssport noch etwas anders sein, aber in den Einzelsportarten würde ich sagen, ist das Usus. Ja, im Kunstturnen hatten wir das und haben wir das auch. Wir diskutieren das ja ganz aktuell, dass es diese Fälle immer wieder gibt. Wir brauchen nicht jetzt zurückzuschauen zu den Systemen der Sowjetunion oder der ehemaligen DDR. Und wenn wir da bei der DDR sind, im Westen Deutschland gab es diese Fälle auch. Also oder in die USA, die Missbrauchsgeschichten im Kinderturnen in den USA. Ja. Das ist doch Alltag, das ist doch jetzt nicht etwas, was neu erscheint, und deswegen finde ich dieses Gefühl, was dann von den Profis herüberkommt, oh Gott, um Gottes Willen, was ist da passiert?
Doppelmoral.
Das ist geheuchelt. Die wissen, dass es das doch gibt, und auch eine Katharina Witt weiß doch, dass es so etwas gibt.
Genau an dieser Stelle unterbreche ich mal kurz das Gespräch mit Anno Hecker und komme auf einen ja doch ziemlich persönlichen Fall zu sprechen, nämlich meine älteste Tochter Nina, die 8 Jahre lang Eiskunstlauf gemacht hat, auf Leistungsebene bis hin zur hessischen Meisterin. Nina hat mir Sprachnachrichten geschickt. Es geht los damit, wie in den letzten Jahren ihr Trainingsalltag ausgesehen hat.
Und so grob habe ich 15 Stunden in der Woche trainiert. Das ist natürlich immer unterschiedlich, aber circa. Und das war jeden Tag eigentlich relativ ähnlich. Wir sind immer erstmal 15, 16 Uhr, meistens eher 15 Uhr. Direkt nach der Schule habe ich mich umgezogen, dann in die Eissporthalle gefahren, aufs Eis gegangen. Meistens so um die 2 Stunden dann Eistraining. Dann hatten wir 20 Minuten Pause meistens, um unsere Schlittschuhe auszuziehen. Und haben uns dann Turnschuhe angezogen und haben dann quasi Trockentraining gemacht. Das ist quasi Training eben auf Schuhen, das heißt, wir haben dann ein bisschen Krafttraining, Ausdauer, auch Schauspiel, Tanzen, ein bisschen von allem meistens gemacht. Natürlich auch Technik, auch sehr wichtig beim Eiskunstlauf.
Jetzt werden Sie möglicherweise zu Recht sagen, Mensch Krobock, bist du wahnsinnig, das so zuzulassen. Aber in Ninas Fall ging tatsächlich der Ehrgeiz von ihr aus, sie war kaum zu bremsen. Ich habe viel mit ihr diskutiert, ob sich der ganze Aufwand lohnt.
Es war überhaupt nicht einfach, sich jeden Tag zu motivieren. Es war komplett schwer, und auch Freunde, die dann keine Leistungssportler eben waren und die sich dann oft getroffen haben, die viel Spaß miteinander haben, sind zusammen in die Eisdiele gegangen, haben sich getroffen, haben Hausaufgaben zusammen gemacht. Und ich hatte dafür so gut wie nie Zeit.
Sie hat es gemacht und gewollt. Heute werfe ich mir natürlich vor, nicht zumindest Pausentage durchgesetzt, gefordert zu haben. Denn jetzt, nach 8 Jahren, letzten Herbst, war Ninas Eiskunstlaufkarriere vorbei.
Schmerzen gingen schon irgendwie mit 10 oder 11 los tatsächlich. Es war schon sehr früh Und ich hatte am rechten Knie, aber dann langsam irgendwann dann auch am Bein, aber am Anfang nur am rechten Knie Schmerzen. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht genau, was es ist. Ich habe sie manchmal immer noch, obwohl ich ja jetzt aufgehört habe. Ich war beim Orthopäden, die haben nur gesagt, das ist Wachstum und Überbelastung. Aber dennoch, diese Schmerzen, die haben alles verändert quasi. Also die haben das komplette Training ausgemacht. Ich hatte täglich Schmerzen irgendwann.
Täglich Schmerzen irgendwann, und sie war ja auch bei weitem nicht die Einzige in der Frankfurter Eishalle, die aufgrund von Verletzungen, Überbelastungen ihren Sport beenden musste. Und Eiskunstlauf ist natürlich auch nicht der einzige verletzungsanfällige Sport. Die Kinder- und Jugendmedizinerin Edda Weimann listet mal für uns mögliche Folgen auf.
Sie kriegen ja so eine Anorexia Athletica, sagt man das ja auch, so eine Athletenanorexie, eine Magersucht, was wir auch ganz, ganz häufig sehen. Aber natürlich, was dazu auch zur Folge hat, die haben natürlich dann auch ein gewisses Defizit an Hormonen, und das führt natürlich dann auch zu einer höheren Knochenbrüchigkeit, wenn wir das sehen, was wir dann unter Osteoporose hinterher im weiteren Verlauf sehen, aber auch zu so Spontanfrakturen, also so Spontanbrüchen oder nur so ganz kleinen Brüchen oder Fissuren, die in den Knochen dann natürlich auch passieren können, weil diese Mädchen ja extrem anspruchsvolle Übungen turnen. Sie haben ja häufiger Zyklusstörungen, dann teilweise auch Hormonstörungen, die auftreten können. Dann rein theoretisch kann es natürlich auch sein, dass auch die Fruchtbarkeit, Fertilität dadurch in gewissen Fällen reduziert sein kann.
Magersucht, Osteoporose, kleine Brüche und Risse, Hormon- und Zyklusstörungen, mögliche Unfruchtbarkeit, die Liste ist lang. Und damit jetzt nochmal kurz zurück zu unserem Sportchef Arno Hecker mit der Frage, warum zumindest bei uns in Deutschland dieses Risiko weiterhin eingegangen wird.
Dann gibt es Güterabwägung, nicht? Wie man das ist, vielleicht jetzt das Wort habe ich jetzt mal bewusst gewählt, ja? Güterabwägung, ja. Was kommt dabei raus? Und olympische Medaillen, Spitzensporterfolg. In gewissen Kulturkreisen ist das mehr wert als etwa bei uns. Bei uns ist der ideelle Wert eines Olympiasieges enorm hoch, nach wie vor. Der materielle für eine Einzelsportart, die in der Nische ist, nicht so viel. Ja, da gibt es 20.000 Euro von der Sporthilfe und vielleicht noch einen kleinen besseren Vertrag. Aber häufig tauchen die dann für 4 Jahre wieder ab. Und vor dem genau dem gleichen Hintergrund, lasst die Kinder später anfangen, gibt denen die Möglichkeiten, sich zu entwickeln, auch die geistige Entwicklung, auch dann zu sagen Nein, wenn man Nein sagen muss. Das hat man, je früher man anfängt, desto mehr wird man ja sozialisiert mit der Hierarchie, und das ist alles völlig normal für diese Kinder. Die leben dann ja in einer anderen Welt. Ja, die gehen ja nicht zum Kindergeburtstag, ja, weil die trainieren müssen und der Urlaub wird eingeschränkt. Das kann man sich ja so aus der Distanz gar nicht so vorstellen, wie das abläuft, aber es ist so. Also wie weit wollen wir denn da eigentlich gehen? Was wollen wir uns für einen Spitzensport leisten? Was wollen wir da betrachten? Ist das jetzt reiner Zirkus mit dem Risiko allein bei Minderjährigen? Das scheint aus meiner Sicht höchst bedenklich zu sein. Und ich denke auch, dass eine Heraufsetzung des Alters, das ist nicht unkompliziert, dass das aber zwingend ist.
Wir haben jetzt nochmal den Fall Valieva aufgearbeitet. Wir haben auch meine eigene Tochter Nina gehört, die 7 bis 8 Jahre lang Eiskunstlauf betrieben hat. 6-mal Training die Woche, jeweils 3 bis 4 Stunden. Damit ist sie natürlich kein Einzelfall, sondern es gibt viele Kinder, die entweder auf Druck ihrer Eltern exzessiv Sport machen oder es eben auch für sich selber entscheiden. Und natürlich nicht nur im Eiskunstlauf. Darüber sprechen wir jetzt als nächstes mit dem Sportwissenschaftler, Buchautor und Uniprofessor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Hallo, Herr Frohböse.
Hallo, Herr Krobock, ich grüße Sie.
Eingangsfrage. Gibt es bestimmte Sportarten, bei denen es vielleicht, wenn man erfolgreich sein will, gar nicht anders geht, als schon sehr früh extrem viel zu trainieren?
Ja, die gibt es schon. Also das nehmen wir mal das große Thema Turnen. Also alles, was künstlerische, kompositorische Sportarten betrifft. Da ist der frühe Beginn absolut notwendig, weil sonst hat man die Grundlage nicht. Und stellenweise natürlich auch bei bestimmten spielerischen Sportarten. Nehmen wir mal die ganzen Tenniskinder, ja, oder die Golfkinder. Also auch das Gefühl, insbesondere also für Bälle oder für bestimmte Techniken, das entwickelt sich auch nur im Kindesalter. Also die müssen früh beginnen, sonst haben sie später keine Chance.
Gibt es Statistiken, Herr Frohböse, wie viele Kinder, die diesen Weg sehr früh, sehr exzessiv gehen, ob freiwillig oder nicht, es bis ganz oben schaffen und wie viele nicht?
Also ich kann das nur aus dem Beispiel Fußball. Da gibt es nämlich schöne Zahlen. Auch da gibt es ja mittlerweile viele, viele, die in den Sport sehr früh hineingebracht werden. Ja, ja. Und man muss sich mal vorstellen, dass etwa 125.000 Kinder jedes Jahr also in die Vereine kommen und in Fußballschulen hineingehen. 125.000 Kinder. Davon kommen etwa 5.000 bis 6.000 in Auswahlmannschaften. Mhm. Davon kommen etwa 500 in sogenannte Internate, also in sehr, sehr intensive Betreuungskonzepte hinein. Und in den bezahlten Profibereich schaffen es, Achtung, 5.
Von den 500.
Von den 125.000, die am Anfang gestartet sind. Daran sieht man, wie dünn die Luft ist.
Schon irre. Und wissen wir, ne? welche Folgen es für die Kinder hat, die es nicht schaffen? Ist das untersucht?
Ja, das weiß man. Es sind natürlich, das müssen Sie sich mal vorstellen, bildhaft. Papa und Mama packen dem Kind den Koffer und das Kind darf ins Internat ziehen und steht nach 2 Jahren wieder da und sagt, Papa, ich habe es nicht geschafft. Was das für Spuren hinterlässt, das kann man sich vorstellen. Die Kinder sind für den Sport ein für alle Mal verloren. Die kommen nie mehr zurück und haben natürlich auch Frustrationen und vor allen Dingen auch ja Persönlichkeitsentwicklungen erlebt, die einerseits natürlich positiv sind. Man hat Niederlagen erfahren, man hat auch mal seine Grenzen erfahren, aber letztendlich ist es doch gescheitert, das, was man begonnen hat. Und das ist das, was die Kinder wirklich auch mit sich tragen ein Leben lang. Nämlich das Scheitern in einer frühen Zeit, wo Eltern und die ganzen Familien und die ganze Gesellschaft, die so um sie herum sind, darauf gehofft hat, ja, wir haben jetzt einen, der bis es ganz nach oben schafft. Und das sind Spuren, die natürlich für die Persönlichkeit des Kindes nicht gut sind. Angst, Frustration, Sorge, das sind Dinge, auch Pessimismus, die dann die kindliche Entwicklung offensichtlich in den nächsten Jahren prägen werden. Und hoffentlich kommt das Kind dann von alleine wieder raus.
Also kann man schon so sagen, auf jeden erfolgreichen Sportler, auf jeden Medaillengewinner, auf jeden gefeierten Medienstar kommen Tausende, Hunderttausende, die auf dem Weg verloren gegangen sind, letztlich mitunter auch psychischen Folgen.
Das muss man so sagen. Also, und deswegen ist es so wichtig, dass wirklich die Eltern es endlich verstehen. Ja, es geht nicht darum, Kinder zu prügeln und irgendwo hinzuschicken und vor allen Dingen am Rand zu stehen und dann nur mitzubrüllen und die Kinder auch anzumachen, wenn es mal irgendwie nicht so klappt im Sinne der Eltern. Nein, Kinder müssen anders Sport lernen, anders wirklich sich entwickeln dürfen. Und da ist Drilling der absolut falsche Weg.
Wir reden gleich auch noch mit dem Hochspringer Falk Wendrich, der auch schon mal offen über Suizidgedanken gesprochen hat. Passen wir denn genug auf unsere jungen Sportler? Als Gesellschaft?
Nein, wir meinen ja immer, dass, also sorry, aber nein, natürlich nicht. Wir haben auf keinen Fall die Verantwortung wirklich in die Hand genommen dafür, dass wir die Kinder wirklich vernünftig führen und lenken. Ganz im Gegenteil, man überlässt es irgendwelchen Trainern und Trainerinnen, die diese Ausbildung auch gar nicht genossen haben, vernünftig dann mit den Kindern auch bei umzugehen. Zum Zweiten haben wir keine Auffangkonzepte. Das heißt, wie geht man dann mit den Kindern auch um? Wie integriert man sie, nachdem sie zurückgekommen sind, in ihre Schule wieder, in ihre Community? Diese Konzepte gibt es nicht. Und vor allen Dingen auch, wenn sie aus einem System herausfallen, sei es nur aufgrund vielleicht einer frühzeitigen Erkrankung oder Verletzung, was ja auch passieren kann,
wie bei meiner Tochter,
dann sie wieder aufzufangen, dafür gibt es keine Konzepte und Strukturen. Ja, die Gesellschaft ist darauf nicht eingestellt. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und da können wir offensichtlich diejenigen, die scheitern, um die kümmern wir uns nicht. Was komplett falsch ist, ein Versäumnis ist, was diese Gesellschaft wirklich auch unbedingt in die Hand nehmen muss, weil die Menschen, die haben es nicht verdient.
Friss oder stirb, so klingt das.
Ja. Ist so, friss oder stirb und so ist es ja gerade im Sport. Sport ist hart. Ich war ja auch drin und ich bin auch froh, da einigermaßen unbeschadet rausgekommen zu sein. Man startet ja sehr euphorisch, mit großen Flausen im Kopf, mit großen Zielen im Kopf. Das ist ja
Träume.
Einfach so. Träume, genau. Und diese Träume werden im Sport leider sehr oft eben nicht wahr. Denn es gibt immer einen Besseren, überall. Es gibt immer und jeden Tag wird ein Besserer geboren. Und dem muss man sich einfach klar werden. Und sportlicher Erfolg ist endlich. Und das ersehen wir, wenn viele Karrieren ja zerbrechen, wenn viele Karrieren viel zu spät enden, weil die den Absprung nicht geschafft haben. Aber noch schlimmer ist es natürlich, wenn man die Karriere erst gar nicht begonnen hat, wie viele Kinder und Jugendliche es einfach erleben.
Gibt es Schlüsselmomente, Warnhinweise, bei denen Sie sagen würden, jetzt muss man aufpassen in so einer Kindersportkarriere?
Ja, wenn das Leben sich immer nur um den Sport dreht, dann ist es schon erstens das Falsche. Dass also die gesamte Familie darauf ausgerichtet ist, dass gar keine andere Freizeitaktivitäten mehr gemacht werden können und werden. Das bedeutet also, wenn sich alles um die sportliche Aktivität dreht, wenn auch die Diskussionen am Mittagstisch und am Abendtisch sich immer nur um den Sport drehen, dann ist es schon zu viel.
Vielen Dank, Ingo Frohböse von der Sporthochschule in Köln.
Sehr gerne.
Wir haben jetzt die Gelegenheit, mit einem Leistungssportler zu sprechen, der schon eine riesige Menge Erfolge gefeiert hat. Mehrfacher deutscher Juniorenmeister, im Hochsprung Vize-Weltmeister sogar geworden, die Universiade, also diese Studentenolympiade, gewonnen, die Goldmedaille, deutscher Vizemeister bei den Herren in der Halle und der auch schon in der Vergangenheit ganz offen über seine Belastungen und den Leistungsdruck geredet haben hat, die ihn ja auch psychisch zwischenzeitlich extrem belastet haben. Ich freue mich jetzt erstmal sehr und sage Hallo, Falk Wendrich.
Guten Mittag, wünsche ich ebenfalls, danke.
Wir sprechen ja heute vor allem über Leistungssport in Kindertagen, in Jugendtagen. Welche Erinnerungen, Herr Wendrich, haben Sie, sind ja jetzt auch noch gar nicht so alt, 26 Jahre, an diese Zeit?
Tatsächlich kann ich mich relativ früh noch zurückerinnern und ich war auf dem Weg zum 1000-Meter-Lauf und da hatte ich tatsächlich schon mehr Angst vor der enormen Anstrengung, okay, die gleich auf mich zukommen wird. Ja, und ich kann mich erinnern, ich saß im Auto, ich war noch ziemlich jung, 11, 12, 13 und im Wind neben mir haben sich so die Grashalme unterwegs. Ich dachte, wie schön wäre es jetzt, einfach der Grashalm zu sein, der da ruhig vor sich hin und her bewegt wird. Als ich dann jedoch auf dem Rückweg war, den 1000-Meter-Lauf hatte ich gewonnen und ich war unglaublich zufrieden danach, ja, weil ich das hinter mich gebracht hatte, habe ich gedacht, zum Glück bin ich nicht dieser Grashalm. Das ist wirklich etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und
das beschreibt ja ganz schön das davor und das danach, ne? Also den Druck, ja, genau, davor, also, und aber auch das gute Gefühl danach, das man haben kann, wenn man es geschafft hat.
Genau, wie danach dieser Druck abfällt und eine Art Zufriedenheits- und Glücksgefühl weicht. Ich habe es jetzt auch in meiner Karriere schon mehrfach erlebt, jetzt vor allem im späteren Verlauf, dass ganze Saisons sehr unerfolgreich verlaufen und man immer wieder sich vorbereitet auf den Wettkampf und dann eine herbe Enttäuschung erlebt und irgendwann kippt so ein Moment und man denkt, pff, ja, der nächste Wettkampf, der wird auch nichts mehr, weil ich habe es jetzt schon 3-4 Mal probiert und es wird einfach nicht besser. Das ist für mich so eine Art kurzes Selbstbewusstsein, was sehr leidet, aber weil ich bestimmte Drucksituationen schon früh in meinem Leben sehr gut bewältigt habe, ist doch so ein längerfristiges Selbstbewusstsein da, was zum Beispiel die gesamte Karriere betrifft oder die Saisons danach, dass ich definitiv in der Lage bin, die Situation wieder positiv zu bewältigen.
Können Sie sich noch erinnern, wann bei Ihnen der Moment war, an dem Sie gemerkt haben, yo, ich habe eine Menge Talent für Leichtathletik, für vor allem Hochsprung, ich kann richtig was schaffen. Wissen Sie das noch, dass Sie irgendwann mal abends im Bett lagen und dachten, boah, ich bin echt richtig gut und jetzt geht's los, Vollgas, nur noch Schule und Training?
Eigentlich nur Training. Schule war so nebenbei. Das habe ich erst im Nachhinein begriffen, dass das vielleicht etwas sinnvoller gewesen wäre. Ja, kann ich. Und zwar 2011 bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Ich war durchaus auch schon bei internationalen Jugendmeisterschaften dabei gewesen, hatte sogar Silber gewonnen. Aber das ist alles nur so an mir vorbeigeflogen. Ich habe dann aber im Veranstaltungsheft gelesen, 2 Meter 23 ist deutscher U18-Rekord. Mhm. Und ich hatte noch ein Jahr von Dietmar Mögenburg.
Ah ja.
Großartiger Springer und späterer Olympiasieger. Und als ich das dann gelesen habe, meine Bestleistung stand bei 2,12 Meter.
Okay. Immerhin 11 Zentimeter also noch Abstand.
11 Zentimeter mehr, das ist im Hochsprung definitiv eine Welt. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das springe ich auch in einem Jahr. Und im nächsten Jahr war es dann auch soweit. Und ich würde sagen, in dem Moment habe ich begriffen, dass es richtig hoch hinausgehen kann. Und als ich das dann geschafft habe und daran zurückgedacht habe, war umso mehr das Selbstbewusstsein vorhanden, schon jetzt den Rekord eines Olympiasiegers gebrochen zu haben.
Ja.
Wieso sollte es nicht für mich möglich sein, später auch den tatsächlichen deutschen Rekord angreifen zu können.
Und vielleicht sogar auch Olympiasieger zu werden, ne? Also solche Träume spielen.
Also solche Dinge, genau.
Welcher,
ja, es gibt ganz viele verschiedene Motivationen.
Ja, welcher Druck ist denn dann in dieser Phase, in der man tatsächlich merkt, hier geht was, welcher Druck ist in dieser Phase am größten? Der, den man sich selber macht oder der, der dann aus dem Umfeld kommt?
Ich glaube, das ist total individuell abhängig. Also ich bin ein großer Fan, jeden Menschen individuell zu beurteilen. Bei mir ist es definitiv der Druck, der aus mir selbst herauskommt, beziehungsweise die Leistung, die ich selbst erzeugen möchte. Ich hatte einfach das Glück, an viele sehr gute und positive Menschen zu geraten, in denen ich auch als Mensch stark wertgeschätzt wurde und mir nicht das Gefühl vermittelt wurde, du bist nur etwas wert, wenn du diesen Wettkampf besonders toll absolvierst oder hier die Medaille holst.
Was ja schon mal gut ist. Was ja schon mal gut ist, ne?
Ja. 100%. Ich glaube, Leistung entsteht am besten aus eigener freier Entfaltung und nicht von einem Hineinpressen in irgendein Korsett, dass man Pflichten gegenüber jemandem anderen erfüllen muss. Und generell bin ich der Meinung, ich bin überhaupt keinem anderen Menschen Rechenschaft schuldig, irgendeine Leistung erzeugen zu müssen.
Das sagen Sie jetzt mit 26. Konnten Sie das mit 16, 17 auch schon so selbstbewusst sagen?
Das kann natürlich schon sein, dass da unterbewusst irgendwas passiert ist. Das ist natürlich äußerst schwer zu sagen. Dann 2012 war es dann ja auch soweit, das habe ich dann aber erst im Jahr 2014 bemerkt, dass ich diese Depression entwickelt hatte. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass ich nicht davon ausgehe, dass der Sport der Auslöser war. Ich kann es bis heute nicht sagen, wieso es gekommen und wieso es wieder gegangen ist. Denn meine Einstellung zum Sport war immer die gleiche. Also von 2012 bis 2017 hatte ich diese lange depressive Phase. Und man hat mir auch dann oft bei der Psychotherapie beispielsweise geraten, nicht ständig irgendwie über den Sport nachzudenken oder solche ähnlichen Dinge. Aber das war so eng verwoben und ich konnte mir mich selbst gar nicht vorstellen ohne Leistungssport, dass es mir eher geholfen hat, weiterzumachen. Es hat mir eher geholfen, glaube ich, daraus zu kommen. Und generell ist es ja auch so, dass über die Bevölkerung verteilt Leistungssportler eigentlich eher nicht überprädestiniert sind in diesem Sinne. Zumindest ist das mein Wissensstand. Vielleicht sind Leistungssportler auch, gestehen es sich auch weniger ein, weil sie das Gefühl haben, dass sie sowieso Leistung erzeugen müssen und dementsprechend ihnen das schwerer fällt, zu sagen, sich eventuell eine Schwäche einzugestehen, die eigentlich in der Gesellschaft so als Schwäche nicht mehr angesehen werden sollte.
Würden Sie den Weg aus heutiger Sicht nochmal genauso gehen oder würden Sie irgendwas anders machen?
Also ich würde ihn nicht mal gehen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Vielleicht würde ich tatsächlich sagen, ich würde Dinge dann doch entspannter angehen. Nach diesem Riesenerfolg 2012 direkt zu sagen, nächstes Jahr Weltmeisterschaftsnorm, das kann dann doch tatsächlich, wie ich schon gesagt hatte, unterbewusst doch zu solchen Situationen eventuell führen und dann die Enttäuschung ist nicht zu schaffen, sodass man eventuell schon früh auch von seinem Umfeld gesagt bekommt, deine ganze Karriere liegt noch vor dir und entwickle dich in Ruhe und Gelassenheit weiter. Das heißt nicht, dass man Dinge schleifen lassen soll, aber sich nicht bestimmte Ziele in bestimmten Zeitraum vornehmen braucht. Dann und dann muss dies erreicht sein, ansonsten könnte...
Bist du raus aus dem System auch dann eventuell?
Ja, das kommt natürlich auch dazu. Das deutsche Sportsystem ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Teilweise sehr unprofessionell und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass nach 1 bis 2 Jahren keine Leistung auch große Probleme entstehen können. Ich hatte oder habe das große Glück, mit meinem Vater, wir besitzen ein Küchenstudio,
ja,
sodass ich in der schweren Zeit einfach eine Ausbildung beginnen konnte,
ja,
und so eine Art Fangnetz um mich herum hatte, was so vom deutschen Sportsystem nicht aufgefangen worden wäre. Man hat das auch durchaus lange versucht mit so einer Sonder-S-Kader-Förderung. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Spielt aber mit rein, muss, ja, man ehrlich sagen. Ne? Weil,
ja, natürlich. In anderen Fällen sorgt das dafür, dass Menschen ihre Karriere beenden und eine eventuelle Medaille bei Internationalen oder einen Platz unter den ersten acht, das ist dem Sportministerium, glaube ich, das Sportministerium gibt es nicht, das ist dem Ministerium des Inneren besonders wichtig oder den verschiedenen Verbänden, die kommen dann einfach nicht zustande und man klaut sich eine Menge Potenzial, was ja eigentlich Ziel in Deutschland ist.
Absolut. Was, Herr Wendrich, raten Sie jungen Sportlerinnen, Sportlern oder deren Eltern, die uns jetzt möglicherweise zuhören, die 11 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre alt sind, die nachgewiesenermaßen großes Talent haben, die für sich jetzt entscheiden müssen, in der Familie, im Verein, im Verband, so einen Weg zu gehen. Was würden Sie denen sagen?
Vor allem auf die intrinsische Motivation hören. Welche verschiedenen motivierenden Dinge um einen herum gibt es und die aus einem selbst herauskommen. Und wenn die es wert sind, diesen Weg weiterzugehen und dafür alle Anstrengungen, Druck und auch oft auch viele negative Ergebnisse zu verarbeiten, wenn es das wert ist, dann kann ich nur empfehlen, diesen Weg weiterzugehen und an seinen Träumen und Zielen zu arbeiten. Denn ich habe es ja bei der Universiade erlebt,
gewonnen.
Es war tatsächlich
bestimmt fantastisch.
Ja, es war tatsächlich, das Gefühl danach möchte ich in meinem Leben nicht mehr missen. Und es mag sein, dass die Universiade in der Öffentlichkeit keinen so riesigen Stellenwert einnimmt, aber für mich persönlich tut sie es trotzdem, weil ich, es war der dritte Versuch.
Ah, im dritten
sogar. Wenn ich nicht drüber springe, ist Gold definitiv weg. Und es lag Bestleistung auf. Also es waren alle drei Druckkomponenten vorhanden und ich habe die Situation gemeistert und das sorgt bis heute für Gänsehaut, wenn ich mich jetzt so wie jetzt gerade daran erinnere.
Das ist dann der Moment,
dafür wo man weiß, schon gelohnt,
ja, dafür, was ist das für ein Gefühl, wenn man dann über diese Latte fliegt und landet auf der Matte und guckt sich um und die Latte liegt noch oben und man weiß, boah, jetzt habe ich echt Gold gewonnen, verdammt nochmal.
So. Ja, und besonders schön ist, wenn sie noch wackelt danach.
Und nicht fällt.
Aber sie fällt trotzdem nicht, ja, genau. Ja, bei 2 Zentimeter höher kann es schon wieder anders aussehen. Ja, und auch die Tage danach.
Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das sehr offene Gespräch und drücke Ihnen wirklich von Herzen die Daumen, dass so manches von dem, was Sie sich dann noch erträumen, dann auch in Erfüllung kommt.
Vielen Dank. Ihnen auch. Alles Gute und bis demnächst hoffentlich.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 22. Februar. Nochmal der Hinweis, alles zu Russland-Ukraine-Krise bei uns auf der Internetseite auf FAZ.net. Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen wollen, tun Sie das gerne auf unserem Instagram-Kanal oder per E-Mail an podcast@faz.de. Morgen ist die Kollegin Katrin Jakob wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und gesunden Abend. Ciao.